Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Keil. News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im etwas grauen Berlin, heute etwas traurig, den ganzen Tag war es so hell, Jens Faultrath und
die Lisa Stober, hallo.
Aber nicht in Berlin.
Nein, in Karlsruhe und wir hatten auch bis jetzt Sonnenschein, ich war noch wunderschön in der Mittagspause draußen im Biergarten essen und jetzt ist auch dunkel.
Ja, Bier habe ich heute auch noch. Ich sehe auch schon so aus, weil wir gehen nachher auf die Hauptstadt Wiesen.
Oh, cool. Ich wollte dich noch fragen, als ich dich gesehen habe, ob das ein Oktoberfest-Outfit ist, aber dann ist es ja tatsächlich eins. Cool.
Ja, so ist das, so ist das. So, und ganz kurz, bevor wir unsere heutigen Themen einsteigen, eine kleine Bitte an euch, liebe Zuhörer. Für das nächste Mal wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema technisches Monitoring im SEO auseinandersetzen und dann nicht auf großartige Quellen zurückgreifen, sondern uns einfach mal inhaltlich, gedanklich selber damit beschäftigen, vorbereiten. Und da ist natürlich die Frage an euch, was würde euch zu diesem Themenbereich interessieren? Was sind Fragestellungen, die euch umtreiben? Und meldet die uns gerne. Also mich kriegt ihr unter jf@getraction.de oder Lisa, wie kriegt man dich?
kontakt@seosoul.de.
Genau, so, dann habt ihr unsere Kontaktseite, könnt ihr natürlich auch auf Facebook oder LinkedIn, dich kann man sogar auf Instagram anschreiben, mich ja nicht, da bin ich nicht. Ich bin dafür noch auf diesem Twitter, das komische X kann ich mir einfach, das geht nicht, genau. Aber wie gesagt, alles, was ihr so an Fragen habt, gerne zumelden und zukommen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare der jetzigen Show reinschreiben, aber ich weiß, dass mit Kommentaren und Podcastern ist immer nicht so gerne genutzt, weil man hört es ja in seiner App und dann muss man erst den Blog raussuchen, die Folge finden. Also das ist schon ein bisschen umständlich. Schreibt uns also gerne direkt an, dann nehmen wir eure Fragen auch gerne mit und nennen euch natürlich auch gerne mit euren tollen Fragen. Das dazu. Und genau, ich glaube, das ist ganz nett. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Housekeeping haben wir wenig. Wie gesagt, ihr wart etwas ruhig zur letzten Sendung, wobei wir hatten eins, zwei direkte Rückmeldungen bekommen, dass sie das eigentlich sehr schön fanden mit diesem Thema. Und würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Ich habe so ein paar Sachen gefunden. Die Sachen kommen auch wieder in die Shownotes, so ein paar Fundstücke. Die sind auch verschiedenen Alters, weil ich jetzt einfach mal über der ganzen letzten Zeit ein paar Sachen gestolpert bin und die mitgenommen habe. Die ersten zwei sind wieder zwei Fundstücke von SearchPilot. Habe ich mich verhaspelt. Und die machen ja immer diese schönen AB-Tests, also für alle, die das nicht kennen, ich kann euch wirklich dringend empfehlen, unter SearchPilot Resources Case Studies liegen immer diese ganzen Case Studies, die die machen. Die benutzen ein CDN, also ein Content Delivery Network, um darüber die Kundenseiten auszuliefern. Also die schalten das einfach vor, ähnlich wie man Cloudflare vorschaltet, und manipulieren die Seiten, sodass sie dann sagen können, okay, die eine Hälfte manipulieren wir, die andere Hälfte lassen wir gleich, sodass wir quasi in der Lage sind, AB-Tests zu machen. Das muss man natürlich ein bisschen denken, aber bevor ihr selber sowas macht, da muss man schon ein bisschen Hirnspalz reinstecken. Wenn du sagst, teile meine Produkte auf und lasse alle Kühlschränke der einen Gruppe und alle Socken in der anderen, dann ist das ein blöder AB-Test. Das müssen schon halbwegs vergleichbare Gruppen sein und wir müssen Gehirnschmalz reinstecken, aber die sind wirklich sehr fitte Jungs, deswegen glaube ich, dass sie das da schon gut machen. Und aus vielen dieser Tests veröffentlichen sie dann auch Ergebnisse. Natürlich wird das Ganze dann etwas allgemein beschrieben, dass es dann nicht immer ganz nachvollziehbar macht. Das Schöne ist aber, sie fragen auch immer auf Twitter und LinkedIn rum, was man glaubt, wie es ausgeht. Und das ist auch mal ganz spannend, dann ist es ein bisschen spaßig im Leben. Deswegen auch da den beiden mal folgen, also entweder auf LinkedIn oder auf Twitter, ist ja die gleiche Frage, muss ja nicht beides machen. Also das an der Stelle eine dringende Empfehlung, SearchPilot. So, was haben Sie jetzt hier getestet? Ich habe zwei Tests mitgebracht. Das eine war Adding Localized Content to Pages. Es ging, die sind ein bisschen unspezifisch gewesen, deswegen ist jetzt ein bisschen Interpretation von mir drin, da die Seite verlinkt ist, könnt ihr es ja selber nachlesen. Sie haben gesagt, es gab schon lokale Seite, Also ich weiß, Filialseiten, keine Ahnung, es steht nicht genau drin, was es ist, aber viele Seiten, die lokal waren, also es klang für mich ein bisschen nach einem Filialist, sagen wir es mal so. So. Und die haben dann nochmal einen ergänzenden Content-Bereich gemacht, um da nochmal Sachen zu ergänzen, die irgendwie spannend sind. Was ich weiß, wenn du sagst, Öffnungszeiten in Detroit, Öffnungszeiten in Chicago, whatever, keine Ahnung. So, oh, ist nicht der beschrieben, so habe ich es jetzt erstmal interpretiert. Und zwar haben sie jetzt dargestellt, Desktop, rechte Spalte. Ist für mich mal die erste Frage, wo ist es denn mobile? Weil die meisten Leute sind ja mobile unterwegs, weiß man nicht so genau, aber klassischerweise das, was wir so Marginalspalte schimpfen. Ansonsten, wie gesagt, ist der Content nicht näher erklärt. Das zweite Test war, also in dem gleichen Testsetting waren, die hatten sowieso schon FAQs in Akkordeons auf ihren lokalen Seiten. Die haben sie dann nochmal etwas erweitert um Begriffskombinationen, die sie reinbringen wollten. Wo für mich dann sozusagen abgeleitet ist, das Ziel, also das haben sie auch selber gesagt, Entschuldigung, nicht abgeleitet, war mehr Mehrwortkombinationen abzugreifen. Also jetzt nicht irgendwie zum Hauptkeyword besser zu wecken, sondern einfach mehr Kombinationen. Deswegen kam ich jetzt auf die Idee mit Öffnungszeiten, Anfahrt plus Ort oder so etwas, wenn du das so irgendwie mit reinknullst. Resultat, war jetzt ganz lustig, war eher, deswegen mag ich auch ihre Test, war eher leicht sinkender Traffic im Vergleich zur Kontrollgruppe. Was ich jetzt auch leicht überraschend finde, ganz ehrlich gesagt. Mhm. War auch nicht das, was so die Leute vorneweg getippt hatten. Die sagen dazu, aber weil das sieht man in den Charts nicht, wie hoch der Gesamttraffic war, der war in sich hat der Gesamttraffic nicht für eine Signifikanz ausgereicht. Aber was auf jeden Fall sagen konnte, es wird nicht besser. Also war auch dafür, weil wenn es eher leicht runtergeht, kann doch sagen, kann auch wegen anderen Sachen im Testzeitraum gewesen sein. Aber du hast keine Signifikanz erreicht und das geht eher runter, das heißt, wird auf keinen Fall besser. Damit kann man sich natürlich das Geld sparen. Auf gut Deutsch. Nachteil bei der ganzen Geschichte für mich bei ihrer Methode, wie gesagt, ich mag die sehr gerne, aber das hier im Speziellen ist die Methode, weil ihre Hypothese war ja, kriege ich mehr Mehrwertkombinationen. Das kann ich ja nicht sehen, wenn ich den Traffic nur messe, weil ich nicht weiß, wie er zusammengesetzt ist. Ich meine, wenn der Gesamttraffic eher leicht schlechter wird, will ich es auch nicht haben. Also deswegen reicht das schon, Haken dran. Aber ich kann jetzt nicht sehen, ob mehr unterschiedliche Keywords Traffic gebracht haben, also dass der Traffic über längere Mehrwortkombination zugenommen hat und im Umkehrschluss vielleicht die Hauptsuchanfrage jetzt über die Seiten hinweg leicht abgesunken ist. Dann hättest du ja, hätte das eine das andere aufgefressen. Dann hätte deine ursprüngliche Hypothese aber funktioniert. Die Side-Effekte sind aber schlechter gewesen. Mhm. Macht man dann trotzdem nicht, aber das hätte ich jetzt gerne gewusst. So. Das nächste war bei den FAQs, da gleicher Effekt, also hat auch nichts gebracht. Da hast du ja noch zu was ergänzt, sehe ich gerade.
Ja, dass ich spannend fand, dass sie einen Uplift gesehen haben von 6%, wenn der Content in zusammenklappbaren FAQs, also so einklappbaren, drin war. Da habe ich mir nur so gedacht, ich denke immer noch so, okay, sichtbarer Content ist wichtiger Content. Content, den ich verstecke, ist zum Beispiel notwendiger Content, wie zum Beispiel muss ich Versandinformationen auf jedem Produkt einblenden, also angeben, damit der Nutzer die halt sieht, aber die brauche ich ja für die Suchmaschine nicht. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass ich mir so dachte, aha, weil der Content, so habe ich es jetzt zumindest verstanden, eingeklappt war, gab es da einen Uplift.
Genau, wo wir jetzt haben, das hat einen anderen Test betroffen, nicht den hier. Also die haben wirklich, die haben ja hier geschrieben,
Experiment, ja.
Genau, dass sie vermuten, dass es an dem Eingeklappten liegen könnte, weil die auch eingeklappt waren, aber in einem anderen Test hatten die bei einem, ich war vorher ausgeklappt, zu eingeklappten 6% Uplift hatten, was wiederum quasi dagegen spricht, aber was auch wiederum dann klar sagen, du musst halt bei jeder Domain jeden Test neu machen, weil die sich alle etwas anders verhalten. Es sind halt doch sehr viele Faktoren, die einander spielen und du weißt halt nicht, welche Nebeneffekte es immer gibt. Das finde ich da auch immer sehr gut, auch in ihren Erklärungen, wo die dann halt wirklich auch merken, wo sie selber nicht genau wissen, warum etwas passiert und dann sagen sie das auch. Also was es könnte und könnte, also wir sind ja ganz klar im Konjunktiv, weil sind wir auch am Ende, kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, an was etwas gelegen hat und wer was anderes behauptet, lügt. Aber wie gesagt, spannender Fall, weil ich hätte schon gedacht, dass das, deswegen hätte ich jetzt gerne die Suchanfragen gesehen, dass das wahrscheinlich schon zu längeren Mehrwortkombinationen, aber vielleicht sind die schwächer, als man gedacht hat, also im Volumen. Das weiß man ja oft auch nicht, die kannst du schwer, also wenn du die Dinger versuchst, Suchvolumen rauszubekommen, diese lokalen Mehrwortkombinationen, die sind in keinem Tool drin. Wenn du Google abfragst über die AdWords, dann kriegst du da meistens null, obwohl sie aber sind, wenn du Rankings hast, also aber die sind schon nicht sehr viel, aber wenn du viele Seiten hast, addieren sich halt wieder auf, aber du kriegst halt vorher die Daten schwer, das heißt, du musst es einfach wirklich machen, ansonsten kriegst du es nicht raus.
Was sagst du denn, bevor wir da weitergehen, dazu, dass die jetzt hier, sieht zumindest in dem Chart so aus, von Anfang Juni bis Mitte Juli nur gemessen haben, finde ich jetzt auch einen ziemlich kurzen Zeitpunkt, um weil fallen alte Keywords weg, kommen neue Keywords dazu, steige ich ja dann erstmal Platz 80 ein oder sowas, bis ich da dann hoch bin, ist doch auch ein bisschen knapp.
So. Genau, das ist das Problem, was wir haben, weil wir keine AB-Tests machen können, oder ich muss es hintereinander machen, also oder ich muss einen Teil ändern, aber man kann es schon so machen, also die Idee von Ihnen, man ändert es beim Teil, kann man auch beim Kunden machen, indem man es hart einfach nur beim Teil ändert, also geht natürlich mit allem, da bist du bei so einem CDN einfacher und kannst mehr manipulieren. Aber du darfst nicht vergessen, die haben es ja nicht gegen vorher verglichen, sondern die haben es ja verglichen mit den gleichen Seiten, wo sie Änderungen nicht gemacht haben. Du nimmst also, die einen Ortsseiten so und die anderen sind auf dem alten Stand geblieben. Also das, also die vergleichen nicht zu vorher, sondern der Vergleich zu dem Traffic der, der Vergleichsgruppe.
Test, genau. Ja. Macht Sinn bei einem AB-Test.
Genau, weil das eliminiert den ganzen Kram. Ansonsten hast du da immer dieses ganzen Urlaubs, Sonnenschein, sonstigen Kram mit drin. Das ist immer nervig.
Genau. Ja, das kenne ich. Online-Shopping ist ja auch immer sehr saisonal.
Exakt. Das zweite ist auch eine spannende Sache. Und zwar hast wie wertvoll ist uniker Content? Und zwar war das hier eine sehr, sehr spannende Fragestellung, und zwar helfen einzigartige Textpassagen bei vielen tausend Landingpages. Und das Thema ist, es gab bei dem Kunden schon viele Seiten mit einzigartigen Passagen, aber weit noch nicht alle. Wenn ich viele tausend, immer mal 10.000, 20.000, keine Ahnung. Und ich würde das mal sagen, vielleicht haben so, wenn ich im Text so ein bisschen lese, vielleicht haben 2.000 schon das gehabt. Also irgendwie 10-20%. So, aber die Kunden wollten wissen, bevor sie jetzt weitermachen mit dieser Maßnahme, bringt die denn was? Weshalb sie diese einzigartigen Inhalte bei der Hälfte der Seiten, die sie hatten, eben wieder ausgebaut haben und durch einen generischen Text für dieses Subset ersetzt haben. Ich finde den Fall spannend, weil das ist etwas, was ich auch oft habe. Dazu kommt unten nachher auch eine schöne Aussage aus dem Video, was ich dazu nochmal reinbringen kann. Wenn du zum Beispiel viele Filialseiten hast von deinem Unternehmen. Das heißt, ein Unternehmen, viele Filialen und du hast eine Value Proposition drauf. Weißt du, wir sind, was weiß ich, was hier der super Handwerksladen, weil bla 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 bla. Das ist immer die gleiche. Also du bist der gleiche Laden, das ist die gleiche Value Proposition. Du kannst jetzt nicht 160 ausdenken, das ist aus Markengründen auch ziemlich bescheuert. Also dann kannst du versuchen, die umzuschreiben, ist auch wieder aus Markengründen bescheuert und es ist dann schon Adjektive tauschen, aber die Kernaussage bleibt gleich, ist auch schon, also das ist schon so brutales SEO, also weil man es unbedingt machen möchte. Und das umzuschreiben, wie gesagt, bin ich eh kein Freund von. Deswegen ist wirklich, macht es Sinn, dass man bei solchen Seiten eigentlich viele Stellen hat, die identisch sind, weil es die identische Firma ist. So. Was die jetzt hier hatten, die waren halt in 16 Länder drin und haben das halt dort getestet. In diesen, also gleichzeitig auf diesen ganzen 16 Länder-Domains. Und wie gesagt, was sie genau ausgetauscht haben, weiß ich nicht. Aber die haben halt das teilweise ersetzt und so. Resultat war, 3 Länder waren mit generischen Texten signifikant besser von den 16. Also das waren, die gesagt haben, das ist signifikant. Ein Land war signifikant schlechter mit den generischen Texten und 12 Länder waren statistisch nicht signifikant. Also einfach unerheblich. So, mit den generischen Texten wohlgemerkt. Das heißt, nur ein Land war mit den uniken Texten besser. 3 waren schlechter, 12 nicht signifikant. Weil sie die Geschichte einfach gesagt haben, okay, dann lass mal den Scheiß. Weil dann ist es wiederum das Geld nicht wert, den ganzen Kram da sinnlos umzuschreiben. Und das ist etwas, was ich oft was ich wirklich sagen muss, so auf Krampf Sachen unique zu trimmen, obwohl es gar keine Uniqueness gibt. Es gibt aber einen Grund, dass die Seiten mehrfach da sind, eben weil sie lokal sind, ist etwas, über das man ernsthaft mal nachdenken muss, weil ich habe das schon oft gehört oder auch schon viel bei Kunden gehabt, wo es immer hieß, guck mal, wir müssen unsere ganzen Filialseiten individuell vertexten. Und ich sage, ja, das ist, warum? Mach doch erstmal eine saugute Beschreibung, die richtig gut ist, so, spiel die überall aus, guck, was passiert. Und wenn du dann ein Problem hast, kann man immer noch weitergehen. Spring doch nicht gleich von vorne rein. Guck doch erstmal, wo du landest. Und das viel, viel Spannendere war hier, dass man sagt, man hatte ja offensichtlich das Budget und das Ding war ja offensichtlich genehmigt, die Dinger zu betexten, aber irgendeiner hat nach 20% der Zeit sich wohl gedacht, ich evaluiere das mal, bevor ich den Rest Geld ausgebe und hat es danach gesaved, was auch eine sehr gute Haltung ist. Also das kann man auch mal sagen, nur weil ich etwas intern mein Geld organisiert habe, muss ich etwas nicht bis zum Ende drängen, wenn ich mittendrin so das Gefühl habe, ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass es was bringt, kann ich das irgendwie evaluieren, bevor ich weitermache.
Genau. Total gut, ja. Ja, ich denke, diese Unsicherheit bezüglich internem Duplicate-Content ist halt total groß. Also ich weiß auch noch in den Verlagen, die Redakteure dann immer, oh Gott, das ist aber doch ein Duplicate-Content, auch nur bei 3 Sätzen, die zum Beispiel gleich sind auf einer Seite, wo sich ein Text von 2000 Wörtern befindet. Da ich meine, nein, keine Angst, kommt immer auf die Menge des Textes an und wie du jetzt ja ergänzt hast, auch immer auf den Fall. Ne?
Ja, genau, also ja, ich hatte es auch mal gehabt, die hatten in der, das Bild wieder bei diesem Marginalspalten-Kram, da hatten die auch so generischen Content drin, aber immer ein bisschen, also zu den Themen war er immer gleich, aber die Themen waren verschieden und zwar so Maschinenbau, du hast deine Beschreibungstexte und die 3, 4 wichtigsten Begriffe, die da drin vorkommen, an der Seite erklärt. Also du konntest natürlich sowieso nochmal in so einem Ding, aber die waren nochmal direkt in kurz erklärt, hatten aber in Summe so 80 verschiedene Erklärungen, je nachdem, was für ein Produkt und wo gerade waren die halt immer andere. Und da kam auch einer auf die Seite, wir müssen dir umschreiben, ich habe sonst immer gleiche Blöcke, wird ja gesagt, ey komm, das ist in der Marginalspalte, der Main-Content ist das andere, brauchst du nichts zu tun.
Genau.
So, da kann man eher überlegen, ob man das Akkordeon packt, damit der Text vielleicht noch ein bisschen weniger, wie gesagt, wir wissen nicht, ob es so ist, weil hast du ja vorhin den Test erzählt. Das wäre so etwas, wo sagen, du vielleicht noch das, weil eigentlich will ich den ja gar nicht so hoch gewichtet haben, ist ja eher so ein, das ist ja aus Kundensupport-Gründen drin. Und der Kunde wäre natürlich extrem verwirrt, wenn die Beschreibung ein und des gleichen Gegenstands sich auch ändert. Also auch wenn die gleiche Aussage drin ist, fragt er sich auch, warum schreibt ihr das jedes Mal anders? Und wenn ich so etwas lese und ja unsicher bin, was es ist, und dann ändern sich Adjektive oder so, bin ich vielleicht noch mehr verunsichert. Also auch aus UX-Gründen sollte man das einfach nicht machen.
Ja, total. Ja, und wie du vorhin gesagt hast, so auch branding-technisch, ne, man benutzt ja absichtlich ein gewisses Wording, weil das Wording ist ja auch Branding-Thema. Und dann tauschst du deine hart erkämpften Wörter dann aus durch irgendwelche anderen Adjektive. Das, ja, nicht so.
Ja, macht keinen Sinn. Genau. So, dann haben wir hier gefunden auf SEO Roundtable ein wirklich schönes Gespräch zwischen Gary Illes und John Müller. Und zwar ging es darum, Qualität betrifft alles im Google-Suchsystem. Aber was ist mit alten großen Seiten? Das Ganze erinnert mich an eine lustige, also eine sehr, sehr schöne Diskussion mit Sebastian Fiebiger von letzter Woche, die ich da mit ihm auf Facebook hatte, im Chat, konntet ihr nicht mitlesen, aus Gründen, wo ich auch noch das letzte Feedback schuldig geblieben bin. Du bist aber im Zug angekommen und dann läuft man ja wieder durch die Gegend und dann wahrscheinlich, weil das letzte muss ich mir ein Video anschauen, das ist ein bisschen länger und da brauche ich noch ein bisschen Zeit für. Aber hat mich daran sehr gut erinnert, deswegen habe ich es auch mitgenommen. Und die Antwort, Sebastian, kommt auch noch versprochen. Aussagen waren hier, Qualität betrifft alle Bereiche der Domain und alle Bereiche, nicht nur das Ranking. Das betrifft auch Crawling, Crawl-Time, aber auch, wie oft man eine Sitemap verarbeiten möchte, etc. pp. Also alles ist über diese Qualitätsfaktoren durchgestemmt, was die Domain betrifft. Und diese Qualitätsfaktoren sind domainweit und es gibt halt sicherweise Thresholds, wenn du drüber kommst, geht sie halt schlechter. So, das erstmal vorneweg, wo ich auch immer sage, das zeigt halt auch, dass Google Qualität statistisch bemisst und das kann ich auf einer Einzelseite nicht, weil ich da zu wenig Datenpunkte habe, deswegen muss ich immer die ganze Domain heranziehen.
Ja, ist auch immer schwer, Kunden zu erklären, so nein, wir können nicht nur deine Startseite optimieren.
Ja, das ist sowieso immer die letzte Seite, die man
optimieren oder müsste. Also, oder eine ganz tief liegende Produktseite, denke ich auch mal nie. Also wenn, dann die Startseite, aber auch das reicht wahrscheinlich nicht.
Genau so. Und was aber hier ganz spannend war, war dann die Frage, dass sie gesagt haben, aber was ist denn mit alten Seiten, wenn man alte Inhalte hat, die noch nicht den aktuellen Qualitätskriterien treffen? Und die haben auch selber gesagt, Gary Willis hat, als er angefangen hat zu bloggen, hat er halt auch zu heutigen Verhältnissen sehr, sehr schlecht geschrieben, weil er einfach nicht gut bloggen konnte. Oder auch viele Kurzmeldungen rausgehauen mit, damit ein bisschen Volumen drauf ist, was man halt so macht. Also ich glaube, da kann der Kollege von SEO Südwest aus seiner Geschichte auch eine Menge erzählen. Er hat ja auch früher so angefangen mit ganz vielen, sehr vielen Kurzmeldungen und sehr hoher Frequenz, das, wo man damals beim Lesen mal gedacht hat, okay, den Satz hätte ich jetzt auch nicht lesen müssen. Aber
er kommt aus Karlsruhe, glaube ich.
Ja, genau, ist auch ein netter Mensch, Deswegen darf ich jetzt auch sagen. So. Grüße gehen raus. Und meine Blogbeiträge früher waren auch eine Katastrophe. Also da kann ich mich einreihen in dem, was er da erzählt hat. Da findet, glaube ich, jeder irgendwie wieder. Soll mal die Frage, können alte Inhalte schädlich sein? Und da muss ich dann kommt erstmal Ihre Aussage, dann kommt mein Kommentar dazu. Aussage sagt, wenn, haben Sie gesagt, wenn Besucher direkt zu deiner Seite kommen und ich von mir ergänzen, dass viele Brands suchen gibt, die stabil sind oder steigen, ist das auch ein Qualitätssignal, was wir auch schon wieder oft gesagt haben. Also direkt Suche, viele Brandanfragen. So. Wenn neue Inhalte kontinuierlich besucht werden und auch immer mal wieder neu verlinkt werden, fand ich ganz lustig, dass wir Links angesprochen hatten, auch an der Stelle, weil jetzt gerade auch gleichzeitig eine Ausmeldung kam, dass es nicht wichtig ist, kam jetzt hier wieder ein Umgedreht rein. So viel dazu, viele Leute, viele Aussagen. Dann sind die alten nicht so nicht wichtig, da die Entwicklung gesehen wird. Also die sehen schon, was sind alte Inhalte, wo keiner rumturnt und die brauche ich dann nicht so hoch zu gewichten in dieser Qualitäts-Threshold-Geschichte. Mhm. Und wenn du da sehr stark bist, ganz im Ernst, klar, wenn du ein Spiegel bist, kannst du jeden Scheiß machen. Und das ist auch ganz egal, ob da ganz viele alte Seiten von vor 10 Jahren rumgondeln, die nach 18 Umzügen alle Bildformate zerschossen sind und all so ein Kram, das ist einfach dann total egal. Willst du das aber nicht, fängst du dir da ein Risiko ein. Deswegen musst du wirklich wieder sehr aufpassen, wo du bist. Aber wie gesagt, wenn man sich so einen Verlag anschaut, 90% des Traffics gehen auf die aktuellen Inhalte, der Rest ist eigentlich irrelevant und die sehen die Nutzer auch nicht so. Das siehst du dir auch, wenn du anschaust, wenn du dir denn deine die Core Web Vitals Werte ist dafür ein sehr, sehr, sehr schöner Indikator in der Google Search Konsole, weil die kommen ja aus den Chrome-Daten. Das heißt, die kriegst du nur für URLs, wo auch genug Nutzer drauf waren. Und dann siehst du irgendwie, du bist im Grünen, aber dann sagen wir, oh, guck mal, alles grün, aber wenn du auf die Seite schaust, dann sagst du, stehen dann so 40.000 URLs, du hast aber 4 Millionen online, dann siehst du halt, dass bei 3,96 Millionen im letzten Monat keiner war. Oder so wenig, dass es halt keine Core Web Vitals Werte dafür gibt. Und diese Sachen, wo sie eben diese, also das ist jetzt die Interpretation von mir sozusagen, wo die Leute rumtouren, wo sie Core Web Vitals haben, wo die wissen, da touren viele Leute rum. Den Bereich sich anzuschauen, ist halt wesentlich wichtiger und für die Gewichtung auch wesentlich wichtiger, was diese Thresholds betrifft. Vermutung, kein Beweis, aber Vermutung, es passt zu dem, was Sie da gesagt haben, passt auch zu dem, was ich irgendwo gefühlt erlebe. Ich habe keinen Beweis dafür, ich wüsste nicht, wie ich den bauen soll, reine Vermutung. Aber das, was in dem Bereich rumtun, deswegen unter dem Gesichtspunkt auch mal zu schauen, was sind das für URLs eigentlich, wichtiger. Trotzdem ist die Frage, warum ich veraltete Inhalte online lassen sollte, ist ja auch eine Kostenfrage. Also wir räumen gerne viel Content auf. Und wie jetzt gerade erzählt, mit diesen 40.000, 4 Millionen, also wir kürzen halt auch mal von 4 Millionen auf 40.000 runter. Also es geht nicht nur um 5% aufräumen. Also das kann man sich fast sparen, da kommt ein so. Weil ich da Kosteneffekt da, wenn da keiner ist und bei jedem blöden Relaunch knallen da hinten so viele Sachen kaputt. Das fand ich immer so lustig bei meinem guten Freund, Mariano gegrüßt, Herr Klaas, wenn ich bei ihm bei seiner Serien-Junkie-Seite, ist ihm ja nicht mehr, wie ich mittlerweile weiß, aber damals, als ich noch war, nach hinten gegangen bin in die hinteren Sachen oder so irgendwo und dann sagt man, du, hier sind lustige Asterix-Zeichen bei dir drin, du hast offensichtlich zweimal beim Umzug die Codierung verloren, also das kann kein Sau mehr lesen, warum ist, also du nimmst halt online, offline, also das ist ja scheiße. Hat ihn jetzt trotzdem nicht geschadet, wie gesagt, oben gesehen, weil da auch keiner ist, aber ganz im Ernst, für den Fall, dass du doch einmal hingehst, denkst du schon, du bist irgendwie bekloppt und du musst den Kram nicht halten, weil da ja trotzdem Traffic drauf ist, weil Bots drauf rumtouren. Also nicht nur Google crawlt, auch andere Leute crawlen, Chatte, bla bla bla. Ich meine, es macht ja Kosten, also warum den Kram online halten? Dein ganzes Content-Management-System ist langsamer, wenn es mehr Inhalte halten muss. Alles knietscht und knatscht und halt deine Systeme halt so schlank und hab da halt den Kram drin, mit dem du Geld verdienst und den Rest kannst du halt in die Tonne treten. Ist wirklich, auch das Maintainen ist viel billiger. Wenn wir wieder beim technischen Monitoring sind, wenn du 4 Millionen Seiten ständig crawlen musst, kostet es halt wesentlich mehr, als wenn du nur 40.000 ständig crawlst für dich selbst.
Ganz genau. Da überlegst du dir auch zweimal, ob du crawlst. Ne?
Genau, oder
machst du das mal schnell.
Genau, oder legst einfach die Preisliste von Audisto neben dran und denkst, oh, ich könnte ja im Monat 15.000 Euro sparen, dann mache ich das mal. Das ist dann schon spannend. So, weiteres. Ja. Was man bedenken sollte, was die jetzt nicht gesagt haben, weil sind jetzt auch nicht hardcore im News-Publishing, sondern die haben ja eher so von wegen hier alte, gediente Blogs von Leuten, die immer noch gut sind, weil so ein bisschen, wo sie herkommen. Klar, das sind ja auch ihre Erfahrungswerte. Wenn man als News-Publisher selber viel Low-Quality, Low-Quality meine ich jetzt in dem Sinne Sachen, die jeder hat, also wie also klassischerweise Agenturmeldung. So, wenn du die durchhaust in Massen, solltest du halt aufpassen, dass du die auch relativ schnell wieder depublizierst. Weil das sieht halt nicht gut aus, auch weil das, wenn dann so von deinem einen Monat alter Kram so 40-50% DPA ist, dann sieht das unschön aus. Damit meine ich nicht, dass DPA-Meldungen per se Low-Quality sind, nur weil die halt jeder hat, ist es für dich halt. Das bitte nicht, dass jemand denkt, ich halte die DPA für bescheuert, das mache ich nicht. Aber auch hier wieder, wenn du ein Dickschiff bist, dann ist es Hupe. Dann ist das total egal. Aber für jeden anderen, der das nicht ist, sollte da ein bisschen aufpassen. Das Gleiche ist mit Zentralredaktionscontent, der halt dann auch 20 Blätter ausgespielt wird. Auch da überlegen, wer ownt den Kram, bei wem verschwindet der wieder, weil die neuen Sachen halt deinen originären Content wirklich im Linkgraph schädigen, weil sie den nach hinten drücken in den Schlagwortseiten und etc. pp. Also da würde ich wirklich immer ein bisschen aufpassen. Was hier spannend auch zu sehen ist, was ich, jenseits von diesen Core Web Vitals, was mir eben gerade beim Reden erst aufgefallen ist, das hatte ich gar nicht in den Notizen, ist dir aufgefallen, gell? Ja. Ist in der GSC den Bericht gecrawlt, nicht indexiert im Auge zu behalten. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr spannender Bericht, nicht weil die Seiten dort drin irgendwie, also ihr habt erstmal kein Problem, aber ihr könnt so ein bisschen was sehen, weil wenn da Seiten dauerhaft drin sind, dann mag Google die, dann hältst du die nicht für indexierungswürdig. Wobei der Bericht ein bisschen irrelevant ist, was haben wir gerade angeschaut, wenn du nämlich eine Seite indexiert hast und du kriegst einen Recrawl, dann kann die danach auf gecrawlt nicht indexiert stehen, was den neuen Crawl meint. Die Seite ist im Index mit der alten Information. Das wird nicht unterschieden in dem Report.
Okay, once again. Ich glaube, das kann man sich nochmal anhören. Also wenn ich eine Seite gecrawlt habe, dann ist, wenn ich die neue Seite einreiche, steht da gecrawlt, aber nicht indexiert, weil die alte Variante im Index ist.
Genau, ich muss ja nicht mal was geändert haben. Also ich habe jetzt, also wir haben das gerade auch, weil wir so, ja, wir haben jetzt so ein paar Leute, die kommen aus dem Classified-Bereich, also ganz viele Gewerke, ganz viele Lokalitäten und bam, bist du dann bei so Index-Monstern, die sich einfach aus dem Konstrukt ergeben. So, und dann kommst du dorthin und hast die Seite, sagen wir mal, was weiß ich was, Notebook Geschäfte, Deklitz. Okay? So, das habe ich natürlich auch für jeden anderen so. Und hast eine Liste und die ändert sich natürlich ein bisschen. Geschäfte kommen rein, kommen raus, es wird irgendwie umsortiert, whatever. Aber Google hat die Sache mal gecrawlt und dann kommen sie irgendwie 2 Monate später, das meine ich wirklich, 2 Monate später, das sind auch so Sachen, die durchaus passieren können von der Dauer, weil das Ding ist ja groß und das sind viele Millionen, vorbei und dann crawlen sie das Ding wieder. Haben jetzt allerdings auch festgestellt, das Ding liegt halt relativ weit hinten im Linkgraph, ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig und dann hängt es erstmal in ihrem Scheduler fest. Also haben es gecrawlt und dann so. Und dann steht die Seite auf einmal bei gecrawlt, aber nicht indexiert. Und dann machst du eine Site-Search, dann ist die Seite natürlich im Index auffindbar oder du suchst genau danach, du rankst sogar vielleicht sogar sehr gut damit. Also das heißt es nämlich genau nicht, aber der neue Inhalt, den sie gecrawlt haben, der entweder sehr nah an dem alten sein kann, weil sich nichts geändert hat, auch dann machen sie teilweise, weißt du, so, dann liegt das auf diesem in diesem Bucket drin. Das ist ein bisschen verwirrend, weil die Seite trotzdem indexiert ist. Da steht aber als gecrawlt. Das bezieht sich aber auf den Recrawl, den sie gemacht haben.
Aha, das ist also auch nicht nur ein Report, wo ich sage, okay, von Google erfasst und als nicht würdig empfunden, sondern auch ein Report, wo heißt von Google erfasst, okay, aber ganz weit hinten in die Schleife gesetzt, weil gerade einfach nicht so wichtig.
Genau, er sagt als dieses. Deswegen ist der sehr schwer zu interpretieren. Wir machen immer diese Search Console Schulung für die 121 Watt. Kleine Werbeblock, wer Bock hat, vorbeizukommen. Stefan und ich freuen uns da wie ein Keks. Aber das ist immer wilde Diskussionen, weil du dabei jedem Mal reinschauen musst. Da musst du ziemlich investigativ reingehen, um daraus was zu lesen. Aber was spannend ist, ist, wenn ihr den im Auge behaltet und diese Zahl ansteigt, dann sollte man sich damit intensiver beschäftigen. Genauso wie den mal auseinanderzunehmen. Problem ist, ich kriege leider nur 1000 URLs, mehr geben sie mir ja nicht, aber die mal kurz in Buckets zu machen, was ist denn das? Sind das Artikel, sind das Produktdetails? Was ist denn das eigentlich? Und sind da neue Seiten drin? Also beim Verlag, du kannst ja in der Search-Konsole die Reports auf die Sitemaps filtern. Du kannst ja sagen,
Ja.
bitte, ich filter jetzt auf meine News XML. Also ich filter immer auf die News XML, weil da sollte natürlich niemals gecrawlt, nicht indexiert drin sein, weil es immer neue Seiten sind. Wenn du die dann nicht indexiert hast, sind sie nicht da. Also da ist ja de facto neu. Ich möchte auch bei den Sachen, die ich per Sitemap einreiche, davon nicht unbedingt viele drin haben. Oft findet ihr dann noch irgendwelche lustigen Artefakte, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Da prüfe ich auch wieder auf einer anderen Geschichte heraus. Aber da findet man, also wenn man da drin oft alten Kram findet, ich finde da bei unserem Verlag oft alten Kram und da weißt du genau, die Artikel ändern sich ja nicht mehr. Weil sie sind ja geschrieben, ändert sich mehr maximal was an der Marginalspalte, weil die immer irgendwie aktuell gehalten, aber der Main-Content ändert sich nicht und der ist auch noch ausgezeichnet im Schema-Org. Und dann siehst du, dass da, dass sie den Kram für nicht so arg wichtig erachten. Und dann kann man sich überlegen, du, wenn die das nicht für arg wichtig erachten, wenn ich da nichts mache und da auch kein Nutzer ist, dann, ey, dann musst du den Scheiß auch echt nicht im Internet halten, weil das ist auch keine Müllhalde.
Ja, weil also gerade jetzt auch noch ergänzend zu dem Thema, weshalb sich's lohnen sollte, aufzuräumen. Also schaut euch auch wirklich mal die Crawling-Statistiken an. Schaut mal euer Crawling-Budget an. Wenn ihr wisst, ihr habt eine Domain mit 100.000 URLs und euer Crawling-Budget liegt irgendwie bei 3.000, ist vielleicht schon viel, weiß ich nicht, am Tag. Schaut einfach mal das Verhältnis an. Dann habt ihr eben genau dieses Problem, dass viele vielleicht sogar wichtige URLs dann eben ewig im Scheduler festhängen, weil sie halt von Google aus irgendeinem Grund nicht als wichtig gesehen werden und dann halt nicht in den Index wandern. Also auch dafür, gerade wenn ihr Inhalte habt, die sich oft ändern, kriegt ihr in der Regel auch ein besseres Crawling-Budget, aber weiß man ja nicht, ne? Also einmal checken und aufräumen.
Naja, ich habe das zweimal gemerkt. Wir hatten das bei großen Verlagen ein paar Mal gehabt, wenn wir so einen Relaunch gemacht haben. Und das ist auch lustig übrigens, weil jetzt wieder für alten Content. Und das Design hat sich komplett geändert. Dann hast du immer eine komplette Neubewertung von deinem alten Content gemacht. Das siehst du dann immer in Systrix. Auf einmal geht so die Sichtbarkeit 30% nach oben. Also geht so richtig so eine Kurve so hoch, so wie Google halt durchcrawlt. Und dann so also für 2 Monate geht es wupp hoch. Und danach geht es was für einen Hügel und danach geht es 2 Monate wieder runter, weil natürlich der Kram ja, also du schreibst ja so viel nicht neu. Die haben eine Neubewertung gemacht, haben mehr gerankt, haben gesagt, okay, ist doch alter Kram. Und dann haben sie wieder stückchenweise raus. Das ist immer sehr lustig zu beobachten. Ist nicht jedes Mal so. Du musst schon ziemlich viele Änderungen machen, aber dann passiert diese Neubewertung. Das ist immer sehr, sehr lustig.
Ja, sehr spannend. Da geben sie dir einfach nochmal eine Chance. Das ist ja eigentlich auch schön, so ein Vertrauensvorschuss.
Genau. Genau. Was halt wirklich schade ist, ist, es gibt halt, wie gesagt, keine API mehr für diese. Das muss ich immer wieder rant, mache ich öfters für diese Reports aus diesen technischen. Früher gab es das ja in der alten, konnte ich die alle per API ziehen. Und dann konnte ich auch per API bearbeiten. Also ich konnte ja ziehen und Dinge mitmachen und danach die sogar per API als behoben markiert im Bulk hochschicken. Was wir sowieso immer gemacht haben, wir haben die immer runtergeladen und instant als behoben markiert, weil ich dann weil ich dann innerhalb von 2 Tagen 1000 andere bekommen habe. Also so kam
Aha.
man durch diese Liste durch, weißt du?
Ah, Trick 17, deshalb gibt es das jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Danke.
Aber da kamst du halt wirklich an viel mehr Informationen ran und konntest damit viel besser arbeiten. Und das ist jetzt alles nur noch per Hand. Das ist eigentlich echt so nervig. Ich weiß nicht, ich meine, das ist fucking KI-Firma und dann muss uns zwingen, sie Sachen per Hand zu machen. Also uns, verstehst du? Glaubst du, der Patrick flucht, wenn er da per Hand drin rumwuseln muss?
Ja, klar, völlig verständlich.
Genau, also ist halt Käse. Genau. So, dazu passend, wie gesagt, habe ich noch ein 3 Jahre altes Video gefunden von dem der SEO Mythbusting, das ist diese Reihe gewesen von Martin Split und da war die Lilly Ray da. Wie gesagt, ist leider 3 Jahre alt, aber immer noch gut passend und passt halt sehr gut, weil die haben sich ja nochmal mit dem Problem beschäftigt, was ist denn mit Updates versus Neuerstellen? Das ist ja auch so der Klassiker. Was ist denn, wenn ich jetzt hier irgendwie, wie kann ich mein Windows einrichten und dann gibt es halt Windows 11 und dann mache ich dann neu für Windows 11 oder update ich die alte? Also da muss man sagen, wahrscheinlich, wenn es von Windows 10 auf Windows 11, haben sie auch gesagt, wenn es wirklich, also wenn es ein großes Update ist und in dem anderen etwas drin ist, was man nicht mehr rüberziehen will, was da nicht reinpasst oder es wird zu kompliziert, wenn man es dann trennen müsste, dann sollte man zwei machen. Ich targete dann aber auch zwei Suchanfragen, weißt du, Windows 10 Einrichtung versus Windows 11 einrichten und Windows 10 haben ja auch noch, das sind ja so. Wenn sie aber allgemeine Updates im Bestehenden sind, sollte man eher Updates machen. Und das fand ich ganz schön, weil Martin Splitt dann auch gesagt hat, wenn wir neue Inhalte sehen, wir haben aber ähnliche Inhalte von der Domain schon. Dann kann es sein, dass wir die von uns aus kanonisieren.
Aha.
Egal, was im Canonical direkt drin steht. Und darüber hat man als Publisher wieder gar keine Kontrolle. Also deswegen immer gucken, wenn es, wie gesagt, Major Changes sind, dann gerne neu, vor allem wenn es verschiedene, wenn man dann neue Suchanfragen antrifft, dass man, also diese ultra-holistischen Seiten, wo du sagst, wie jede Art von Windows einrichten und dann kommen 60.000 Wörter, wird auch keiner lesen, kommt keiner mehr zurecht. Also das macht auf einer Seite keinen Sinn. Aber meine Change ist eher auf den Inhalten, auf den Seiten ändern. Und eine Komma-Korrektur ist kein minor Change. Das ist
Ja,
einfach nur eine
definitiv
Komma-Korrektur.
nicht.
Genau. Das Schöne ist, man muss halt dann auch wieder, hält man sein System schlank. Auch das wieder das gleiche Thema. Ich habe weniger URLs, weniger Maintenance-Kosten an SEO-Tools etc. pp. Und deswegen immer mal kurz gucken, bevor ich was zum neuen Thema schreibe, einfach mal kurz suchen, was ich habe. Also würde ich jedem Redakteur, du hast Thema X, mach mal kurz eine Search, Site-Search, whatever, und guck, was da ist. Weil das Schönste, was du machen kannst, dass du sagen kannst, selbst wenn du sagst, oh, ist ein bisschen anderes Thema, hast du schon wieder eine interne Verlinkung. Ich kann sagen, du übrigens, es gibt noch das Thema, das haben wir hier drüben schon. Also entweder du findest was zum Updaten, was dann bist du mit dem Aufgabensteller durch. Oder aber sagst, oh, die passen dazu, aber die kann ich dann schön verlinken und vice versa, weil du hast die Artikel ganz reingehen und auch verlinken. Also dieses immer eine Site-Search über seinen eigenen Content machen, bevor man anfängt zu schreiben, macht absolut Sinn, um zu gucken, was geht.
Oder du findest so einen uralten, zerschossenen Artikel, wo wir
Genau.
vorhin drüber gesprochen haben, ne, und nimmst da eben Passagen raus. Auch sehr praktisch.
Genau, und wenn es sowas wie einen kürzeren News-Charaktere gibt, gibt es ja auf dem Rahmen, also so Kurzvorstellungen im Rahmen einer Messe oder so, die muss man neu machen, weil da geht es immer um die Messe etc. Da dann aber auch zu überlegen, wenn so Messeberichte dann daraus keinen Longread machen, sondern sagen, du, ich habe da hinten einen Longread, bevor man das ganze Produkt komplett vorstellt, wo man schon eine Vorstellung gemacht hat vor 2 Wochen, weil es da schon Vorankündigungen gab, wo man es dann sehr lang und breit vorab schon besprechen konnte, dann lieber den Longread verlinken, bevor man den nochmal schreibt. Genau. So. Jetzt leider ein kleiner Disclaimer, das Ganze nur machen, wenn ihr keinen Discover-Traffic habt. Wenn ihr Discover-Traffic habt, sind die Regeln komplett anders. Das beginne ich jetzt aber nicht nochmal zu erzählen. Da müsste man nämlich alles auf den Kopf stellen. Da geht das Spiel komplett anders. Können wir aber gerne mal machen, wenn euch das interessiert. Aber da kann man nur sagen, du brauchst ständig neue URLs, sonst funktioniert das Spiel nicht. Genau, also aber es gibt ja auch viele, die leben extrem gut im Evergreen-Bereich und dann ist es das, was wir gerade gesagt haben. So, und dann kam noch mal bei den beiden rein das Thema mit den lokalen Seiten mit gleichem Content und da sagt Martin Splitt, nimm gleichen Content, die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist sehr hoch. Also könnte funktionieren. Manchmal funktioniert es nicht. Warum weiß keine Sau? Meistens funktioniert es.
Eben.
Und damit schließe ich an oben an. Aber ich fand, ich kann die beiden, wie gesagt, zwei das eine ist ein Video, das andere ist ein Text mit dem integrierten Video mit den beiden. Ich würde euch empfehlen, beide Videos anzuhören, auch das von Lilly Ray, weil es 3 Jahre alt war, weil es wirklich sehr einfach ist. Es ist kurz 12 Minuten und ist wirklich sehr, sehr schön erklärt. Und Martin Splitt ist ja auch immer sehr lustig, wenn er so spricht.
Lohnt sich.
Ja. So. Dann haben wir hier eine super schöne Case Study vom Eugen Henn, den ich sowieso sehr schätze. Große Grüße gehen raus. Wirklich sehr smarter SEO, oder der ist nicht, den kennen jetzt nicht unendlich viele Menschen. Ich bin sehr froh, ich habe den mal irgendwie noch zur Telekom-Zeit kennengelernt. Sehr, sehr smarter Mensch. Und der hat hier etwas rausgemacht und zwar Entschuldigung, Fixing der Probleme, die man hat in der Search-Konsole mit indexiert, obwohl durch Robots-Text blockiert. So, und da ganz wichtig, Sagt er, hier 0 URLs zu erreichen, ist keine SEO-Maßnahme. Und vor allem, wenn man wichtigere Ziele hat, die bitte zuerst machen. Meistens ist auch das Sperren per Robots-Text erstmal die richtige Lösung. Ist erstmal nicht falsch. Es sammelt sich dann aber im Laufe der Zeit eine Menge Kram an, den man sich mal anschauen sollte, aus Systemhygienegründen. Und deswegen kann ich eigentlich mein System besser machen, wenn ich da hinten so viel Müll produziere, den ich per Robots-Text sperren möchte. So, deswegen ganz wichtiger Plädoyer: 0 URLs in dem Report zu haben, ist kein Ziel. Robots-Text kann immer erstmal die ad hoc beste Lösung sein. Weil es kann auch sein, dass die Lösung, die danach vorschlägt, vielleicht für euch schlicht zu teuer sind. Da kann ich auch dagegen entscheiden. Das ist fein. Es sind keine Riesenhebel, aber es macht Sinn, das mal auseinander zu dröseln, weil es da doch ein paar Sachen gibt. Vielleicht habt ihr die auch nicht in Robotext gesperrt, habt das Problem noch. Das Ganze geht um die Webseite Thumbnesia. Ist auch verlinkt in seinem Artikel. Also deswegen kann man sich auch sagen, das hätte ich ja nicht erzählt. Und der hat erstmal gesagt, okay, er hat erstmal URL-Gruppen wieder gebildet. Also wie gesagt, runtergegangen, welche Gruppen an URLs habe ich denn? Und da hat er die Klassiker, die kennt man so, was man so hat, zum Warenkorb hinzufügen. Zur Wunschliste hinzufügen als URLs. Also dem URLs, wo man sagt, ich kann was in den Warenkorb tun oder ich kann was in die Wunschliste tun. Paginierte Review-Pages. Gefilterte Kategorien. Interne Suchergebnisse. Alte URLs von Altsystemen, die Google noch kennt mit Session-IDs. Und Card- und Checkout-URLs. Also das ist, glaube ich, das Klassische, was man so alles finden kann, was man so als Problemfälle auch hat im Shop-Bereich. Ich glaube, damit ist man ganz gut bedient. Wie gesagt, diese erstmal per Robotext zu sperren, war absolut sinnvoll und ist auch erstmal nicht falsch. Aber ist es die beste Lösung? Da hat er gesagt, warum blockieren wir? Weil wir Crawl-Ressourcen sparen wollen. Das heißt, alle Alternativen, die man findet, sollten auch immer ressourcenschonend sein. Weil deswegen mache ich es ja. Es sind teilweise sehr große Mengen Gerüste, die da drin liegen. Aber das muss eben klar sein, die Seiten können in dem Index landen, und zwar sehr häufig, und zwar, wenn sie intern verlinkt sind. Und da, so kam ja auch Google nur hin, sonst kennt auch den Report nicht drauf. Also eigentlich kennt Google die alle. Und wahrscheinlich landen davon doch ziemlich viele auch im Index, und dann zwar mit ziemlich absurden Angaben. Das Zweite, was ist, die Sachen können natürlich Link-Power einsammeln, weil ich da hinlinke, und die geht nicht mehr weg. Das ist wie so ein schwarzes Loch. Also die sind einfach gone, weil Google kann ja nicht auf die Seite und findet keinen neuen Links und kann die nicht weiterschicken. Also das ist, die sammeln sich da halt einfach und ist weg. So, wenn du jetzt so einen zum Warenkorb-Link ganz oben da drin hast von jeder Seite und das Ding ist so parametrisiert, um die Produkt rüberzugeben, hast du halt dann irgendwie und hast 100.000 Produkt-Detailseiten, dann hast du 100.000 Links, die auf diese Seiten gehen und all diese Links-Power kommt nicht mehr zurück.
Wow, da gibt man einiges her.
Die ist gone. Genau, das ist halt nicht ganz so optimal. Trotzdem erstmal besser zu sperren, als den Scheiß indexieren zu lassen. Also ist definitiv besser als vorher, weil auf den Card steht auch nichts drauf. Also der käme den Link aber auch nicht zurück, weil da ist nichts großartig drauf. Meistens ist dann ja nur, weil wenn du ja kein Cookie mitnimmst und sowas, steht dann nur so eine Textfile mit Response-Meldung oder so. Also das nutzt die dann auch nichts. Also ist schon richtig so. Deswegen kann man sich das ruhig mal anschauen. Aber wie gesagt, von der Wichtigkeit her, solange ihr andere kritische Sachen zu tun habt, macht die bitte zuerst. So, generelle Alternativen. Interne Links kann man entweder entfernen oder maskieren und URLs auf NoIndex setzen oder weiterleiten. Dabei die Ressourcen bedenken. Das heißt, wenn ich eine Seite weiterleite, ist es extrem ressourcenschonend, weil es steht im HTTP-Header, da kann Google aufhören. Also das ist sehr, 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 sehr schnell bearbeitet. Bei NoIndex sollte ich, wenn es geht, auch wenn es große Mengen gerüstet sind, in den HTTP schreiben. In den ganze X-Robox NoIndex reinschreiben. Weil dann muss Google die HTML-Seite nicht holen. Sind wir halt 10er, 100er Potenz schneller. So, das HTTP ist ja nur ein paar kleine Zeichen. Das ist, genau, versus HTML, und da musst du auch noch parsen und alles, und das fällt ja alles weg. Und kannst ja instant abbrechen, sozusagen. So, und dann gehen wir mal, das habe ich jetzt nicht mehr auseinandergedröselt, durch seine Gruppen durch. Die Card-URLs, klassischerweise Card-Add-ID-Produkt. Und da sagt er, wenn man die aufruft, gibt es halt eine 302 Redirect zum Shopping-Card. Das Ganze ist ein Button. Was sie gemacht haben, sie haben um den Button war der sowieso eigentlich den Link entfernt. Also da war einfach nochmal ein ARF-Link drin, der Button geht aber auch so, weil das Formular ist, also war eigentlich unnötig und beklagter Code. Kann man einfach rausnehmen, funktioniert trotzdem, damit ist der Link weg. Google kennt die zwar noch, da die aber Google kannte die eh, aber die, und der sollte natürlich nicht per 302 auf die Shopping Card geschickt werden, was dann ja heißt, ich kopiere die Shopping Card auf diese URL um, weil es ist ja, kommt ja von da. Das will ich ja nicht, aber das war sowieso schon so gebaut, dass wenn man keinen Cookie gibt, gab es eine 301 wieder zurück zur Produktseite. Das heißt also, okay, dann können wir das Ding auch aufmachen. Google sieht keine Links mehr. Das heißt, die werden irgendwann komplett aus dem Report verschwinden, weil Google zwar jetzt, wo es offen ist, die Dinger alle crawlt, die 301 sieht, die Dinger umzieht, aber irgendwann auch aufhört, den Kram zu crawlen, weil er gar nicht mehr angelinkt wird. Das heißt, die gehen erstmal von den gesperrten Robots-Tags rüber in das Bucket per Weiterleitung URLs, aber werden dort im Laufe der Zeit auch weniger werden, weil Google den Kram stückchenweise rausnimmt aus seiner ganzen Planung, weil es merkt, der Link kein Mensch mehr hin.
Ja.
So.
Und notwendiges sind, Übel, wenn man es raushaben will, ne?
Exakt. So, bei den Edit-to-Wishlist, same. Funktioniert exakt genauso.
Dann Paginated
Review. Das ist jetzt spannend, weil derzeit so 50 Reviews waren auf der Produktseite gezeigt, alle weiteren wurden dann paginiert. Und so, das Problem ist natürlich, dass sie dann irgendwann mal das beschlossen haben zu sperren. Die sind natürlich dann sind sie gesperrt, aber sind mit der ursprünglich gecrawlten Information im Index geblieben. So, was sie dann gemacht haben, sie haben diesen, das finde ich ganz lustig, wir haben Mask the Next and Previous Link, also haben dann diese Vor- und Zurück, also nicht die HREF-Anweisung, sondern die echten Links, weil die anderen sind ja obsolet, haben sie maskiert und damit wieder keine Links hingehen. Und haben dann die Sachen auf NoIndex gestellt, hier jetzt im HTML, offensichtlich weil die Mengengerüste nicht so groß waren. Da kann man damit auch leben, sodass sie dann alle in den Bereich sind, excluded per NoIndex-Tag. Macht Sinn. Wie gesagt, man hätte es auch in X-Robot schreiben können, aber wenn man sagt, das ist bei so einem CMS vielleicht ein bisschen schwer, weil so geht es bei systemischen Seiten, weil es ein bisschen einfacher, whatever die Regeln sind, haben sie halt hier reingeschrieben, aber Mengengerüste sind wohl auch nicht so groß. Filterkategorien, ihr wisst dann so etwas, und Filter ist gleich Material, ist gleich Metal und so weiter und so weiter, kann man unendlich viele machen. Auch hier ganz wichtig, die Filter-URLs wieder maskieren. Das ist wirklich wichtig, was man tun sollte, auch deswegen, weil es wahnsinnig viele Links sind. Den internen Linkgraph extrem versauen, wenn da so ganz viele, ich habe 50 Farbenlinks, 10 Preislinks, 20 Marken und das ist alles Käse. Und dann haben sie aber diese URLs, die haben sie dann via X-Robots im HTTP-Header, weil ich auch annehme, dass natürlich die Mengengerüste hier wesentlich größer waren. Und dann wieder raus. Und dann sind die Sachen wieder rübergewandert zu dem Excluded by No Index Tag von dem anderen per Robots-Text gesperrt.
Würdest du dann im Anschluss daran die dann wieder mit der Robots.txt sperren, wenn sie aus dem Index raus sind? Oder lässt man sie dann einfach nur Index?
Nee, brauchst du da nicht mehr, die sind dann ja weg. Im Laufe der Zeit sollten die auch verschleitert. Google da sehr, sehr langsam geworden im Verschwinden, aber da du nicht mehr hinlinkst, das ist ganz wichtig, dass du da nicht mehr hinlinkst. Ja. Das ist wirklich, wenn du noch hinlinkst, werden die immer wieder crawlen und dann ist der Robot-Text wirklich besser bei den Mengengerüsten, als wenn es im Dings steht. Aber wenn du nicht mehr hinlinkst, geht das Crawling dort signifikant runter und die müssten auch irgendwann aus diesen Dingern verschwinden. Wobei ich auch dann der Meinung bin, sie verschwinden nicht ganz, weil du kennst ja diese Phantomschmerzen, die du manchmal hast, wenn Google denkt, ich finde irgendwie ein altes Rechenzentrum mit alten URLs, auf einmal wird dir Kram gecrawlt, wo du denkst, das gibt es seit 15 Jahren nicht mehr, wie kommst du jetzt da drauf? Ich weiß es nicht, weißt du? Die Themen hat man da ja dann teilweise.
Das stimmt. Search Result Pages.
Genau. Das ist natürlich da hat er gesagt, da war das Minimal, die haben einfach diese Internal Search Result Pages auf No Index gesetzt und haben das Ganze dann wieder rausgenommen. Was hier weniger sich ausgab, wie die überhaupt reingekommen sind. Weil eigentlich füllt Google ja nichts aus. Das heißt, was ich jetzt an der Stelle, was der Klassiker erstmal linkt irgendwie hin, du hast irgendeinen Blog, Leute linken hin oder so und all so ein Scheiß. Also du musst natürlich auch hier alle internen Links entfernen. Da ist jetzt aber hier nicht großartig drauf eingegangen. Alte URLs mit Session-IDs, werden bestimmt so Sachen sein, die sie bei ihm auch gefunden haben, also so diese Phantom-Dinger oder so etwas. Da haben sie gesagt, die wurden eh alle per 301-Regel, alles, was eine Session-ID hat, auf alles ohne Session-ID, kannst du eine einzelne Regel reinmachen und gut ist. Und dann haben sie es halt auch wieder geöffnet und da die dann ja auch nicht mehr, eh nicht mehr da sind, nicht mehr verlinkt werden, müssen wir auch im Laufe der Zeit verschwinden. So. Das Schöne ist, du hast danach ein etwas besseres System. Und das ist das Schöne, warum man das eigentlich tun sollte, wenn man Zeit hat, wie gesagt. Dein Linkgraph ist sauberer. Du hast einfach im Griff, in dem Fall war es ja schon im Griff, dass die bei dem in die Shop legen, wenn man keine Cookies nimmt, eine 301 und wieder zurück auf die Seite, anstatt per 302 in den, das hat nicht jeder. Also ich kenne Leute, da legen Bots die Warenkörbe voll und deren Datenbank raucht dann irgendwann ab. Also das sind so Sachen, die man einfach nicht haben möchte. Also allein schon deswegen macht Sinn, sich Sachen anzuschauen, zu sagen, habe ich da irgendwelche Sachen, die mir hinten, also in ganz anderen Bereichen wehtun können und das macht einfach Sinn. Und wie gesagt, dafür ist der Artikel wirklich sehr schön geschrieben, schönes, gut Arbeit. Am Ende war er da gemeint, dann wirklich irgendwann bei null. Das ist dann ganz schön und man kennt dann auch wieder mein System wieder ein bisschen besser. Das ist dann auch eigentlich gar nicht so verkehrt.
Deswegen Applaus für diese ausführliche Fleißarbeit. Sehr, sehr genau. Gut.
Genau, exakt. Und dann last but not least, da jetzt ja das Helpful Content Update rum ist, noch der Hinweis auf Systrix, die ja mal sich wieder mit auseinandergesetzt haben, was da Schönes runtergefallen ist. Und da ist so was dabei. Und zwar einfach ganz schön, dich mal zu fragen, und zwar hier dieses Oma kocht. Die sind ja richtig abgeraucht, so von 10 auf 1, irgendwas. Also so 90%. Und du bist ja im Rezeptbereich mit einfach backen sehr bewandert gewesen.
Genau, oder das kochrezept.de und so weiter. Ja, genau. Also habe mir die Seite auch mal angeschaut. Ich meine, was einem halt direkt entgegenstrahlt, ist die omnipräsente Werbung, die sich leider auch in sehr vielen Hinsichten bewegt und mich total ablenkt von dem Rezept. Also ich musste erstmal suchen, wo die eigentlichen Textpassagen sind, also kein gutes Zeichen. Und dann natürlich, was man als allererstes sieht, wenn man sich mit Rezeptportalen auskennt, die eine gute Usability haben. Wenn ich selbstgemachte Kürbismarmelade kochen möchte, wo ich jetzt gerade drauf bin, dann möchte ich wissen, welche Zutaten müssen in diese Kürbismarmelade rein. Kann ich das gerade überhaupt selbst kochen? Also man kennt es ja, man kommt nach Hause, okay, Kürbismarmelade ist dann ein schlechtes Beispiel, hat Hunger, will wissen, kann ich dieses Rezept mit, I don't know, den Kartoffelauflauf, kann ich den jetzt kochen oder nicht? Habe ich die Zutaten da? Ne? Und hier auf omakoch.de darf ich erstmal 10 Stunden scrollen und aufgrund der tollen vielen Werbung auch suchen, ob ich die Zutaten überhaupt finde. Und darunter folgt dann erst die Anleitung zum Kochen. Davor finde ich einen Riesenabschnitt darüber, dass die Herbstzeit Kürbiszeit ist. Es ist ja wunderschön, verschiedene Variationen der Kürbismarmelade. Wir haben wohl bemerkt, wir wollen ja eine bestimmte kochen und loslegen und nicht hier jetzt noch wissen, dass Kürbismarmelade mit zig anderen Variationen noch gekocht werden kann. Ja, also finde ich berechtigt, dass das jetzt vielleicht ein bisschen abgerutscht ist, weil ich finde, das ist für den Nutzer jetzt nicht so die schönste Variante. Also ich kenne auch diese ganzen kleineren Blogs und sowas, die schreiben sehr viel darüber, weshalb koche ich das jetzt, wie hat sich das ergeben, dass ich dieses Rezept jetzt koche und so weiter und so fort. Diese Leute haben aber auch eine persönliche Bindung zu ihren Nutzern, ne? Die kennen die wahrscheinlich von Social Media oder sowas. Die wollen ja ein bisschen vom Alltag was wissen. Wenn ich jetzt aber so ein Portal bin, ein in Anführungszeichen anonymes, da soll ich zur Sache kommen. Da möchte ich jetzt direkt loskochen, selbst bei den anderen Blogs, denke ich mir manchmal so, ja, cool, danke, schön, dass ich jetzt gehört habe, dass du gerade im Urlaub warst und inspiriert bist, aber ich will eigentlich nur kochen. Ja, das wäre so mein Input dazu. Also daher schiebt bei Rezeptportalen bitte das Wesentliche nach oben. Auf einer Rezeptseite möchte ich die Zutaten und das Rezept sehen. Punkt.
Absolut. Also das ist mir auch aufgefallen. Also diese Texte sind auch teilweise absurd. Das ist so auf Pseudo persönlich gemacht. Es ist Nicht schön, aber es hat lange funktioniert, muss man sehen, das ist der Klassiker, weil wir, also das ist natürlich schon die Frage, ich möchte jetzt ein Rezeptportal aufbauen, die sind ja jetzt auch noch nicht so alt, neu, und dann sage ich, wie kann ich mich abgrenzen, wie kann ich besser werden, und dieses Thema, ich mache halt mehr Content als die anderen, ist erstmal eine valide Hypothese, und die hat ja funktioniert. Also diese Google hat es ja honoriert eine Zeit lang, jetzt aber nicht, und das ist gleich wahrscheinlich, weil der Content eben nicht zum Intent passt, also beziehungsweise der Hauptintent. Wenn ich, was ich jetzt als allererstes probieren würde, ist vielleicht das ganze Umdrehen, das Rezept nach oben und dieses ganze Geplubber unten runter.
Ja, ganz genau.
So, jetzt muss man natürlich dann zum nächsten Update wahrscheinlich warten. Ich glaube nicht, dass es ad hoc bringt, weil du hast ja erstmal, also das ist ja nicht so, das muss man bis zum nächsten dann quasi warten. Was ich noch ein bisschen nervig fand, ist teilweise so, die Rezepte, die Zutaten verlinkt sind nach Amazon rein, und das bringt dir ja gar nichts. Also ich will jetzt ja keinen, was soll ich jetzt mit irgendwie hier ein Quittenglas? Was, also irgendwie zwei Quitten, du drückst drauf und dann kommst du da zur Kategorie Quittenglas. Also Kinder, ich will was kochen, was soll ich jetzt mit dem Quittenglas? Ich rechne damit auch nicht, weißt du? Also, das, also ich habe erst gedacht, ich komme vielleicht auf die Kategorie Quitten, weißt du, das hätte ich doch irgendwie nachvollzogen. Ich habe einfach langweilig drauf gedrückt. Wir haben jetzt keine Cycling gemacht, Ding nicht gecrawlt oder so. Aber das ist halt etwas, was ich schon extrem annoying finde, wo das eh schon sehr mit Werbung voll ist. Und dann noch solche Textlinks rüber an Stellen, wo sie einfach Usability-mäßig überhaupt keinen Sinn machen. Also liebe Susanne Queck, die hier viel schreibt, wenn du mit den Dingern wahnsinnig viel Geld gemacht hast, dann darfst du mich gerne korrigieren. Ich vermute es nicht. Und dann hätte ich es halt gelassen. Ich habe aber die Daten nicht, das kann ja sein, ich mich irre. Also dementsprechend ist es drin. Ich habe so das Gefühl, dass sie zu viel taggen. Also die haben wild getaggt. Und wenn da hast du dann relativ schnell, wenn dann der Wildtext zu viele und die heißt dann auch alle einfach nur Tag, Oma kocht, sind nicht gepflegt, gar nichts. Also außer natürlich die Sachen dann irgendwie drin sind, aber das ist dann beliebig teilweise auch, da muss man heutzutage auch eher weniger als mehr und die ordentlich machen.
Ganz genau.
Qualität statt zu viel. Quantität. Und da ja sehr viel die gute Frau hier schreibt, ist natürlich das, das wird jetzt nicht das Hauptthema gewesen sein, aber weil immer Leute drüber reden, guckt jetzt auch immer an, das lustige Autorenprofil ist halt kein echtes Autorenprofil, weil hier erfahren Sie, also in dem Profil ist halt unten so ein kleiner Text über die Frau und dann klicken Sie, um mehr zu erfahren. Und dann kommst du halt zu einer Über-uns-Seite, wo halt die ganzen Redakteure draufstehen. Das ist bitte, ihr braucht schon eine einzelne. Und wenn du dir dann die gute Susanne gibst, dann steht drin, sie ist Texterin und hat da auch für Makronomie geschrieben, was jetzt nicht nach Kochen klingt, sondern Innovation. Innovative Eventformate, was ist Voice Marketing? Also es ist schön, wenn Leute woanders schreiben, ich sage auch mal so, zeigt, was die machen, aber es muss zum Thema passen. Also das hätte ich jetzt hier gar nicht angeben müssen, jetzt da drüben, das hilft mir nicht weiter. Ich möchte ja Google zeigen, also ich habe jetzt nicht im Schema.org noch schnell geprüft, ob das dann auch entsprechend angegeben ist in ihrem About und wo ich noch bin, also URL zum Autor, dann nicht Sachen angeben, die komplett vom Thema weg sind. Das zieht dann doch komplett random aus. Das ist das Gegenteil von dem, was ich erreichen will.
Ganz genau. Ich möchte ja hier Expertise beweisen und nicht einmal sagen, was ich alles so im Lebenslauf gemacht habe. Ihr schreibt ja auch keine Bewerbung und schreibt da drin, dass ihr mal ein Praktikum, beim Reitstall um die Ecke gemacht habt, wenn ihr euch auf einen Job im SEO bewerbt.
Genau, und dann hier bei dem anderen Kollegen, studierter Journalist, Buchautor, schreibt für die Zeit Online und Junge Welt. Er schreibt die Rezepte, das ist mir scheißegal, ob er Zeit Online geschrieben hat. Also er muss Ahnung von Rezepten haben. Ich meine, es steht dann später, aber dann kommt dann, und dann werde ich halt kritisch. Seit dem ersten Apfelkuchen, den seine Oma ihn gebacken hatte, begeistert er sich für Kochen und süßes Gebäck. Das ist mal schnulze Scheiße.
Ja, Mensch, Emotionen.
Ja. Das verstehe ich schon, aber nachdem du vorher anfängst, ich hatte bei Zeit Online, bla bla bla, weißt du, Bruder, und dann kommst du direkt, also der Bruch ist so hart. Wenn du mit dem Satz angefangen hätte und dann nur beim Kochen geblieben wäre, hätte ich gesagt, oh, guck, versuchen, so eine persönliche Note reinzubekommen. Aber erst beginnst du so, ist guter, ausgebildeter Journalist, schreib bei Zeit Online, etc. Und der nächste Bruch ist dann die Oma, bei dem er, und dann denkst du, So, und das sind so
Optimierungsmöglichkeiten.
So und nicht gekonnt. Ähnlich ist es, wenn man sich hier diese Haustierratgeber, ich habe gerade mal zwei, drei von denen nochmal aufgemacht, anschaust. Auch das ist sehr lustig, wenn du das aufmachst, hast du dann einfach nur noch so eine Schießscharte. Weißt du, was ich meine?
Was meinst du mit Haustierratgeber?
Das war die andere Seite, die da komplett runtergeraucht ist. Ich habe
Okay.
gerade vorhin beim Sprechen habe ich noch eine aufgemacht. Das ist halt auch so der Klassiker. Ich habe so eine Schießscharte. Also du hast links Werbung, rechts Werbung, unten Werbung, oben Werbung. Und dann hast du noch so eine Schießscharte vor deinem Content, weißt du? Und wenn du dir jetzt mal so die Werbefläche drauflegst und die Contentfläche und die scrollt ja mit. Du das ist also das also
Du wirst ziemlich lost.
dann und hast halt so 40% Content, 60% Werbung, Kinder, ist halt einfach mal too much. Aber auch hier der klassische Problem Überkategorisierung, wenn ich dann halt unter Katzen, Sport, Spiele, Katzen in der Kategorie genau einen Artikel drin habe, dann brauche ich die scheiß Kategorie nicht.
Ja.
Also sowas sollten wir halt auch nicht, das sind alles so Sachen, wo man sagt, okay, das ist dann alles irgendwie, oh Gott, da kommen auch noch bei jedem
Bestimmt ein
Klicken auf.
Soft 404.
Und bei jedem Klick kriegst du nochmal eine Overlay-Werbung und die du wegklicken musst, reingedrückt. Kinder, das ist einfach, boah. Ich
Autsch,
verstehe ja, dass ihr Geld verdienen wollt,
Augen.
aber da tut ihr euch halt, da habt ihr jetzt gelernt, wenn man zu gierig wird, dann mag das keiner mehr haben.
So lustig, diese eine Werbung, dieser Block oben, der wird zwischen dem Logo und dem Hauptmenü, also
Ja,
das Hauptmenü sein soll, eingeblendet, habe ich ja noch nie gesehen.
das ist absurd, da gehört halt auch wirklich gar nichts hin. Also das ist einfach absurd. Also
Und
man
die ist
schaut
so groß,
drauf.
dass man gar nicht checkt, dass da links neben dran ein Logo ist, dass diese Seite überhaupt einen Namen hat, sieht man gar nicht mehr.
Ja. Ja, genau, das, weil das Logo ist so irgendwie 5 Pixel hoch und nebendran so 200 Pixel hohe Werbung. Es ist komplett absurd. Ja, also wenn man drauf schaut, sieht man schon, warum es die nicht überlebt haben. Für den Fall, dass einer von euch hier zuhört, und das ist Kinders, man sieht es, warum das passiert. Einfach. Das ist offensichtlich.
Einmal eine Kur machen, sprich einmal die Werbung abschalten und vertrauen, halt den Großteil der Werbung abschalten. Wenn ihr Glück
Genau.
habt, erholt ihr euch ein bisschen.
Exakt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man so viel mehr Geld verdient, wenn man das so dermaßen. Okay, aber das ist manchmal passierende absurde Sachen. Ich bin immer wieder erstaunt, was da so alles passiert. Und auch da wieder, es gibt, ich kenne viele auch im Reichweitenbereich, die wahnsinnig viel Werbung drauf haben. Du, selbst da ist es, du hast den Namen nicht dafür.
Yep. Ich habe ja auch gerade, ey, richtig gruselig, bitte Leute, bearbeitet eure Ads Blacklist oder wie auch immer, Whitelist, wie auch immer man das nennt. Ich habe jetzt neben einem Artikel über die Katze eine Werbung drin, ich kann sie gar nicht anschauen, wo ein totes Reh in irgendeinem Zaun sitzt, das halb abgefressen ist und nebendran sitzt eine Schlange und frisst irgendeine Katze oder sowas. Danke, das wollte ich nicht sehen. Ich wollte mich hier über Katzen informieren und jetzt bin ich traumatisiert. Da muss man auch echt aufpassen, wenn man Werbung
Ja.
schaltet, lasst nicht einfach alles durch. Das kann man bearbeiten. Also das ist die Qualität eurer Seite. Echt gruselig. Boah.
Ja, absolut. Cool. Nee, aber damit, glaube ich, sind wir fertig. Dann ganz anders, wollen wir jetzt nicht noch kommentieren. Da steht auch, Sistrix hat auch schon ein paar Sachen geschrieben. Das müssen wir nicht, nicht machen. Die machen da einen guten Job an der Stelle. Und genau. Exakt. Was muss ich jetzt
Noch ein
so
paar
für
Sachen im
unsere.
Ausblick, ne?
Ja. Ich musste noch meine Shownotes wiederfinden. Das war ich gerade auf den anderen. Ich war noch von der Katzenseite so abgelenkt. Genau. Ausblick. Events und Konferenzen. Was haben wir denn Schönes, was kommt? Wir haben von der ARD, da gibt es die Seite dazu, gibt es beim NDR. Lustiger, aber beim ARD gibt es die schöne Search and Reach. Kann man allerdings nur hin, wenn man eingeladen worden ist. Aber die ist super cool. Habe ich letzten 2 Jahre Vorträge, dieses Jahr habe ich mich zurückgenommen, weil unsere großartige Isabel ein Deep Dive in Autoritätenerkennung für Discover-Optimierung macht. Das wird richtig gut. Also,
Sehr cool.
der hält mich da immer auf dem Laufenden und wir denken da darüber zusammen nach. Nur da sie den Großteil der Research macht, habe ich auch gesagt, soll sie das vortragen. Und also ja meistens, ich erzähle
Leonore,
ja.
darf ich das kurz einmal anmerken?
Ja, nee, also das ist ja eigentlich immer so. Ich sage das auch ganz gerne bei meinen Vorträgen. Ich erzähle ja immer Teamleistung. Es will aber auch nicht jeder reden, muss man dazu sagen. Aber in dem Fall hat sie auch dazu Lust gehabt und dann freue ich mich auch immer sehr. Das ist wichtig, weil sie ist eine sehr smarte Person, die sollten mehr Leute kennen.
Ja, schön.
Genau. Dann gibt's den, kommt natürlich der SEO-Day, wo ich dieses Jahr nicht bin. Ich muss Fabian leider absagen, ich habe zeitlich echt nicht unterbekommen. November, also für mich ist ein paar Jahresende mittlerweile immer so eine stressige Zeit, wo ich dann einfach sage, das ist für mich Konferenz und so. Hart. Tut mir auch sehr leid, wünsche allen viel Spaß, wünsche Fabian wahnsinnig viel Erfolg, so nach Corona endlich wieder im Stadion, also ich bin da immer gerne gewesen, es tut mir auch wirklich sehr, sehr, sehr leid, nicht da sein zu können, ging einfach nicht. Ich muss mir irgendwann mal einen neuen Geschäftsführer organisieren, dann kann ich nur noch sowas machen, aber solange das nicht ist, wird das bei mir ein bisschen eng. Und dann kommt natürlich die SEO-Com, da gilt das Gleiche, ich bin nicht da, dafür ist aber Stefan da und viele andere aus dem Team ist von Darmstadt auch ein bisschen näher als aus Berlin, wobei der Kollege Holger Essel auch von hier aus hinfährt. Das sind so die Geschichten, die da sind. Und dann noch ein bisschen, wo wir waren. Es gab ja die SMX Advance in Berlin. Da war Andi gewesen von uns aus dem Team, hat drüber geblockt. Wir hängen euch rein. Das war sehr, sehr begeistert. Er auch gestern hier im Team eine Stunde lang erzählt, was so die wichtigsten Learnings waren. Und war gut, also kann er dringend empfehlen, auch mal selber hinzugehen. Wenn ihr in Berlin seid, bitte melden, dann könnt ihr auch gerne zum Kaffee oder abends auch zum Bierchen vorbeikommen, wie ihr Lust habt. Und dann gab es natürlich unseren SEO-Stammtisch Rhein-Main, da haben wir auch einen schönen Recap geschrieben, war auch super spannend. Wir hatten ja die Rosella Weniger da gehabt von Unice, da ging es dann um Autobetextung und ähnliches. Über Regelwerke komplizierterweise oder über ChatGPT, wann was besser im Einsatz ist, was überhaupt geht, was nicht geht, wo man hinkommt. Das war eine sehr, sehr gute Diskussion dazu. Und ich hatte dann noch einiges zu Discover erzählt. Genau. Kommt euch aber in die Shownotes rein. Ansonsten, Jobs hat sich keiner gemeldet. Lustig, sucht keiner mehr Leute. Das war mal irgendwie anders. Also wie gesagt, wenn ihr Jobs ausgeschrieben habt, gerne melden. Wir nehmen die hier gerne rein und empfehlen euch. Gibt ja auch einen Link aus den Shownotes. Das sind dann immer 50.000 Blogverzeichnisse. Das ist immer ganz lustig. Meldet euch gerne wieder an jf@gettraction.de und dann kommen wir die hier rein und damit sind wir fertig.
Mhm. Haben wir auch wieder ordentlich geliefert heute.
Das stimmt, wo sagt denn die Uhr? Ja, genau, passt. Aber ihr habt noch was zu tun, Kinder. Ihr müsst uns kommentieren. Vor allem bitte aber auf iTunes oder in der Podcast-App eures Vertrauens bewerten. Empfehlt euch euren Freunden, wird uns auch sehr helfen. Und Freundinnen und Onkel und Tanten. Jeder soll, also das Leben ohne SEO ist einfach chinlos. Das braucht man nicht.
Ja, macht euch Gedanken zum Thema technisches Monitoring.
Was oh ja, genau, sehr wichtig. Bitte schreibt uns wirklich an, wir würden die Fragen gerne haben. Mal gucken, auch so ein Format mal vorzubereiten, dass da was Schönes kommt. Supi, damit sind wir raus. Dann danken wir euch. Tschüss.
Ciao.
So, das ist...
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür! Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch und jetzt Rank Well.